ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Julia Hämmerling und heute mit Hamed Abdel Samad. Er ist Politologe und Publizist. Ein paar Stichpunkte zu Herrn Abdel Samad. 1995 kam er als 23-Jähriger aus Ägypten nach Deutschland. Und 2014 schrieb er auf Facebook, dass er Deutschland verlassen würde. Dazwischen sind einige sehr holprige Jahre gewesen. 2013 ist eines davon. Da hat er in einem Vortrag in Kairo der Muslimbrüderschaft islamischen Faschismus vorgeworfen. Das hat man als Beleidigung des Propheten Mohammed verstanden und im ägyptischen öffentlichen Fernsehen zum Mord an Abdel Samad aufgerufen. Die deutsche Bundesregierung, die Süddeutsche, schließlich Guido Westerwelle, wendeten sich an die ägyptische Regierung mit der Forderung, solche Aufrufe nicht zu gestatten. Und heute ist er immer noch Politologe und Autor mittlerweile einer ganzen Reihe an Büchern über sein Leben, über Migration und über den Zeitgeist in Deutschland. Zuletzt im Buch Der Preis der Freiheit, eine Warnung an den Westen. Herzlich willkommen im MDR Kulturcafé, Herr Abdel Samad.
Hallo, guten Tag.
Mittlerweile leben Sie unter Personenschutz. Sie ziehen immer wieder um, befolgen viele Regeln, haben Personenschützer um sich herum und wir treffen uns jetzt sozusagen gerade im Netz. Ist das Internet als Interviewort Ihnen eigentlich am liebsten?
Eigentlich ja. Also da muss ich nicht zu einem Ort gehen, da muss ich nicht gesehen werden. Somit begebe ich mich nicht in Gefahr, wenn ich jetzt ein Interview oder einen öffentlichen Vortrag halte. Das Internet ist zu einer Art Oase für mich geworden. Ein Versteck, auch wenn dieses Wort einen bittersüßen Geschmack oder Beigeschmack hat.
Wie weit sind Sie denn jetzt mittlerweile nach einer Lebensgeschichte voller Aufs und Abs, wie weit sind Sie in Deutschland angekommen, nach 30 Jahren, mit Unterbrechung natürlich in Japan?
Ich bin schon in Deutschland geistig angekommen, weil ich mich mit der Demokratie, mit der Aufklärung und mit dem Freiheitsgedanken mich angefreundet habe. Aber ich hadere nach wie vor mit der politischen Situation in Deutschland. Ich hadere mit der Tatsache, dass die Freiheit, vor allem die Meinungsfreiheit, nicht mehr im Vordergrund steht wie früher. Ich kam aus Ägypten in der Hoffnung, dass ich alle Repressionen und Unterdrückungen hinter mich gelassen habe, aber ich habe festgestellt, dass leider auch der Islamismus vor mir nach Deutschland eingewandert war, sich hier eingenistet hatte und den politischen Diskurs teilweise mitbestimmt. Und meine aktuelle Situation ist der beste Beweis dafür.
Ja, und Sie kämpfen sehr hart für Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne, weil Ihre Biografie wirklich unfassbar interessant ist, ich würde gerne mal an Ihre früheren Jahre so zurückgehen. Sie haben erlebt, wie Ihre Mutter, eine freiheitsliebende Frau, Kultur und Musik lebend, das Stadtleben liebend, wie diese Frau sich nach einer Liebesheirat mit ihrem Vater, einem Imam, dann doch dieser restriktiv muslimischen Gesellschaft vor Ort unterworfen hat. Sie hat den Schleier angezogen, ihr Leben aufgegeben und Sie haben geschrieben, das hat Ihnen als Sohn irgendwie das Herz gebrochen. Und Sie haben geschrieben, dass Sie im Schreiben Ihre Mutter rächen wollten. Haben Sie?
Ich versuche es. Vielleicht ist rächen nicht das richtige Wort. Das war der Anfang so. Weil man sollte nicht wütend sein, während man schreibt. Aber meine Mutter hat mich geprägt, ihre Geschichte hat mich geprägt. Meine Mutter stammte aus Kairo, kam ins Dorf, weil sie meinen Vater liebte und musste auf ihre Freiheit verzichten, um Anerkennung in der dörflichen Gemeinschaft zu bekommen. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, ein sehr gefährlicher Tausch. Wenn man seine Freiheit gegen seine Sicherheit austauscht, dann kann es sein, dass man beides verliert. Und das ist meiner Mutter geschehen. Am Anfang kleidete sie sich nach wie vor wie eine Schauspielerin im Dorf. Sie trug kein Kopftuch, sie schminkte sich gerne. Aber der Druck wurde immer stärker, nicht nur von der Dorfgemeinschaft, sondern auch von der Familie meines Vaters, von meinem Vater selbst. Und irgendwann musste sie einen Schleier tragen. Und an diesem Tag habe ich das Gefühl, dass sie nicht mehr meine Mutter ist. Einerseits, ich weiß, das ist meine Mutter, aber wenn ich sie ansehe, dann sehe ich, dass etwas Grundlegendes sich verändert hatte bei ihr, die Körperhaltung. Sie lächelte nicht mehr, sie war beugsamer geworden, sie verhandelte nicht mehr mit meinem Vater, sondern gehorchte. Und an dem Tag hatte ich einen Rachefeldzug sozusagen begonnen gegen das Kopftuch. Und ich hielt dieses Kopftuch nicht nur für ein harmloses Kleiderstück, sondern einfach für ein Symbol der Unterdrückung, der Bevormundung, ein Symbol des Patriarchats. Und es tut mir schon weh, wenn Frauen diese Fahne des Patriarchats tragen und das sogar alles eine Art Zeichen der Emanzipation verdrehen. Und das tun nicht nur viele Musliminnen in Deutschland, sondern leider auch einige linksliberale Feministinnen.
Wenn Sie von Freiheit sprechen, müsste es ja doch eigentlich auch möglich sein, die Freiheit haben, das Kopftuch zu wählen? Oder wie sehen Sie das?
Absolut. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu kleiden, wie man will. Aber wenn die Masse Druck ausübt, damit eine Frau ein Kopftuch trägt, dann hat es mit Freiwilligkeit nichts zu tun. Freiwilligkeit setzt wirkliche Freiheit voraus und sie ist nicht vorhanden in einem System, dass der Frau sagt, wenn du kein Kopftuch trägst, landest du in der Hölle. Wenn du kein Kopftuch trägst, gibt es keine Anerkennung. Und das erleben wir nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch an deutschen Schulen. Wenn junge Musliminnen, die kein Kopftuch tragen, unter massiven Druck stehen von muslimischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die ihr sagen, du landest in der Hölle, du wirst von uns nicht anerkannt, du wirst von uns sogar nicht begrüßt und sogar manche nennen sie Schlampe oder andere schlimme Wörter, dann hat das mit Freiheit nichts zu tun, sondern mit Gruppenzwang. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft sollte sowas geächtet werden und nicht verklärt.
Sie haben in einem Ihrer folgenschwersten Bücher, in dem Buch Der islamische Faschismus, von einem Mann gesprochen, der sich als Atheist geoutet hat. Das beschrieb da ein ehemaliger Moslem. Und haben Sie sich eigentlich vor Ihrem Vater, der ja Imam ist, auch geoutet?
Ja, wenige Jahre vor seinem Tod habe ich ihm gesagt, dass ich an Gott nicht mehr glaube. Ich habe es meiner Mutter viel früher eigentlich zugegeben, weil ich sie für schwach hielt und ich fürchtete keine Strafe von ihr. Und sie behielt das für sich als ein Geheimnis. Aber ich habe es meinem Vater gesagt. Das war nicht leicht für ihn, das zu hören.
Was waren dann die Folgen daraus?
Er war traurig. Und ich habe ihm gesagt, eigentlich solltest du mich jetzt umbringen laut dem islamischen Gesetz. Aber offensichtlich würdest du das nicht machen. Das bedeutet, du bist barmherziger als dein Gott. Tut dir das nicht weh? Das war meine Frage.
Wissen Sie noch, was er geantwortet hat? Bestimmt, oder?
Er hat nichts gesagt. Er hat nur den Kopf geschüttelt und er hatte schwer zu schlucken.
Sie waren dann tatsächlich eine Weile in der Muslimbruderschaft in Ägypten. Wie kam es dazu?
Ich verließ mein Dorf eigentlich und ging nach Kairo, um zu studieren. Meine Absicht war, mich von der Religion, von meiner Familie zu lösen. Aber nach einem Jahr erlebte ich noch in Kairo einen Kulturschock, Sinnkrise sozusagen und suchte nach Halt. Ich war zuerst Marxist, aber ich fand im Marxismus keine Erfüllung, keine geistige, keine spirituelle Erfüllung. Dann starb mein Onkel, mit dem ich befreundet war und das hat viele Fragen in meinem Kopf über den Tod, über das Leben nach dem Tod gebracht und ich suchte tatsächlich nach einem neuen Halt und die Muslimbruder war die einzige Bewegung in der Universität, die eine Art Opposition bildete gegen das Regime von Mubarak, das jahrzehntelang Ägypten regiert hatte und Es gefiel mir, Teil einer politischen Bewegung zu sein, die Ägypten befreien wollte, die für soziale Gerechtigkeit eingetreten war, bis ich die Wahrheit über diese Muslimbruderschaft erfahren habe.
Heute schaut man natürlich mit, jedenfalls von Deutschland aus, mit sehr großen Zweifeln auf dieses Netzwerk, darf ich mal sagen, denn es ist ja international stark vertreten. Wann haben Sie gemerkt, dass das nichts für Sie ist?
Schon als Student in Kairo habe ich das gemerkt. Ich tauschte mich mit einigen Anführern der Bewegung und ich habe festgestellt, dass sie genauso lügen wie das Regime Mubarak, dass sie genauso diktatorisch aufgestellt sind wie das Regime Mubarak. Sie wollten Mubarak stürzen, nicht um die Demokratie einzuführen, sondern um eine islamische Diktatur zu errichten. Und es gab eine Schlüsselsituation, die mich von dieser Gruppe endgültig losgelöst hatte. Wir waren in einem Sommercamp in der Wüste und man gab jedem von uns eine Orange und sagte, wir sollten 1 bis 2 Stunden in der Wüste wandern. Und nach 2 Stunden waren wir durstig und hungrig. Man befahl uns sozusagen, die Orange erstmal auf die Knie zu setzen, die Orange zu schälen und dann die Frucht in den Sand zu graben und die Schale zu essen. Und das war eine Erniedrigung für uns alle. Wir alle haben das getan. Ich habe die Bitterkeit des Geschmacks der Orange immer noch in der Kehle. Ich hielt das für einen Angriff auf meine Menschenwürde und ich wusste, diese Menschen wollen Ägypten nicht verändern. Sie wollen mich vereinnahmen, sie wollen meine Individualität brechen, damit ich nur Kanonenfutter für ihre Projekte werde.
Ein Jahr nach Ihrer Ankunft in Deutschland, das war 1995, da sind Sie in Deutschland das erste Mal angekommen. Sie sind ein Jahr danach einige Zeit lang psychiatrisch behandelt worden sogar. Sie hatten einen Zusammenbruch, wie Sie selbst beschrieben haben. Und Sie haben in der Zeit viel über Ägypten und über Deutschland nachgedacht. Zitat, ich habe sehr schnell begriffen, dass Europa das Mittelalter durch Vernunft, Neutralisierung der Macht der Religion und Selbstkritik überwinden konnte. Jetzt wissen wir natürlich beide, die Geistesentwicklung auch in Europa ist nicht linear verlaufen. Aber so dieses aufgeklärte Europa wurde Ihnen dann doch irgendwie zu viel? Ich weiß es nicht. Vielleicht drücke ich mich auch gerade falsch aus. Sie sind jedenfalls dann weg aus Deutschland. Was haben Sie damals an der europäischen Kultur als so belastend empfunden?
Ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Betriebssystem sozusagen, das ägyptisch-islamisch-arabisch war. Mein Betriebssystem war veraltet und passte nicht zu der neuen Situation. Und deshalb kam es zu vielen Störungen und deshalb kam es auch zum psychischen Zusammenbruch. Ich schäme mich nicht, auch darüber zu reden. Im Gegenteil, ich rede mit jungen arabischen Menschen, die eingewandert sind, über meine Erfahrung und ich zeige ihnen, was los war. Ich konnte wenig über Selbstkritik, ich konnte wenig mit Selbstkritik anfangen. Mich hat gekränkt, dass man meine Kultur in Frage gestellt hat, obwohl ich selber viele Fragen hatte. Aber gerade deshalb, wenn man selbst zweifelt, dann will die Fragen nicht von außen hören, weil man seine Zweifel irgendwie verdrängen will. Und irgendwann schafft man das nicht mehr, vor allem wenn man offen ist, wenn man nachdenkt, wenn man reflektiert über sein Leben. Und ich habe sehr oft und sehr intensiv über mein Leben reflektiert, bis ich festgestellt habe, meine Kultur ist nicht so tadellos, wie ich sie darstelle. Und ich musste mich von der Last befreien, den Islam zu verteidigen, meine Kultur zu verteidigen. Ich musste mich von der Last befreien, als Repräsentant des Islam zu werden. Und ich musste mich schließlich von Teilen meiner Kultur trennen, die mir im Wege standen. Teile, die gegen die Vernunft sind, Teile, die gegen Menschenrechte sind, Teile, die den Westen als die Verkörperung des Bösen sehen und die Beziehung von Islam und Westen als eine unendliche Geschichte des Zusammenstößens und der Feindseligkeit betrachten, was sie nicht ist. Es gab auch Phasen der Kooperation und so weiter und so fort. Und das geschah nicht über Nacht, sondern es war ein sehr langer Prozess mit vielen Problemen dazwischen. Aber letzten Endes musste man in seinem Leben eine Entscheidung treffen. Nicht nur in Bezug auf Migration, sondern insgesamt. Was hält mich wirklich zusammen? Ein Mythos oder die Wahrheit? Was ist für mich wichtig? Der Mensch oder seine Religion? Was ist für mich wichtig? Die Liebe oder die Dogmen meiner Religion?
Das ist natürlich ein ganz fundamentaler Umbauprozess, den Sie da mit sich selbst vollzogen haben. Das schaffen ganz, ganz viele Leute ihr Leben lang nicht. Aber das kann man auch nicht mehr wirklich als Kulturschock subsumieren, oder? Es ist mehr als das.
Nee, das ist ein existenzieller Schock, den man auch zu Hause erleben kann. Der Mensch ist eine ständige Baustelle und man muss immer wachsam bleiben, sonst gewöhnt man sich an bestimmte Denkmuster, an bestimmte Verhaltensweisen, die sehr schädlich sind, die eine geistige und soziale Mauer zwischen einem und anderen Menschen ist, zwischen einem Menschen und der Liebe. Und wir können Menschen nicht wirklich respektieren oder lieben, solange wir diese dogmatischen Mauern haben. Und diese Mauern wegzureißen, ist ein lebenslanger Prozess. Jede Ideologie, die den Menschen nicht als Individuum sieht, ist extrem gefährlich, egal ob das Islamismus, Rechtsradikalismus oder Marxismus heißt.
Sie sind dann ja nach Japan und da haben Sie erfahren, dass auch diese Gesellschaft verrückt machen kann und haben dann gemerkt, okay, das ist irgendwie auch ein Kampf in mir selbst, wenn ich in mehreren, auch sehr unterschiedlichen Arten von Gesellschaften immer wieder am Kämpfen bin. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie ging es Ihnen mit der japanischen Gesellschaft?
Zuerst, ich bin nach Japan gegangen, weil ich ein Land suchte, das weder wie Deutschland noch wie Ägypten ausschaut. Eine ganz andere Kultur, ganz andere Menschen. Ich war sehr fasziniert von den japanischen Haiku-Gedichten und von der japanischen Gartenkultur. Und ich erhoffte mir so eine harmonische Gesellschaft, die im Zen-Kultur und in der Zen-Philosophie zu Hause ist. Aber natürlich, als ich dort ankam, habe ich festgestellt, schon wieder habe ich eine idealisierte Gesellschaft in meinem Kopf aufgebaut. Damals, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich auch ein idealisiertes Bild von Deutschland. Ich dachte, ich werde lauter Goethes und Rilkes und Novalis auf der Straße treffen und Bach und Beethovens. Und dann traf ich auf ganz gewöhnliche Menschen, die mit dem Alltag kämpfen, wie ich. Und in Japan auch. Da habe ich selten wirklich harmonische, sinnphilosophische Menschen getroffen. Es waren Menschen, die auch sehr oft unter Materialismus litten, Arbeitsstress, sogar Alkoholismus. Unterdrückung der Gefühle hat mir nicht gefallen in Japan. In Deutschland habe ich mich darüber beschwert, dass die Deutschen mich immer nach meiner Kultur und nach meiner Religion gefragt haben. Und in Japan habe ich mich darüber beschwert, dass sie mich die ganze Zeit über das Wetter oder über das japanische Essen gefragt haben und es vermieden haben, mit ihr über Kultur und Religion zu sprechen. Und am Ende dachte ich, ach, dieses Land ist verloren. Aber bevor ich Japan verlassen habe, habe ich erkannt, das Problem ist nicht das Land. Das Problem ist nicht, wie weit ich weglaufen kann. Das Problem ist, es gibt einen Stein in meine Schuhe. Und ich muss den Mut haben, die Schuhe auszuziehen und diesen Stein zu entfernen, damit meine Reise weitergeht. Und egal, wo ich sein werde, solange mein Inneres oder mein Herz belastet ist, solange ich nicht in der Lage bin, Menschen zu akzeptieren und zu vergessen, zu welcher Kultur sie gehören, solange ich mich nicht mit meiner Kultur versöhne, dann geschieht kein Frieden mit anderen Kulturen. Und die Voraussetzung für die Versöhnung mit meiner Kultur ist die Ehrlichkeit gegenüber dieser Kultur. Es gibt keine Liebe ohne Ehrlichkeit. Und das ist das, genau das, was ich versucht habe in meinen kritischen Büchern über den Islam, über Ägypten, über die Migration, genau die Kritik als ein Zeichen der Liebe zu zeigen, die harte Kritik. damit beginnt ein wahrer Dialog und nicht nur diesen Friede, Freude, Eierkuchen-Dialog.
Sie haben ja mittlerweile eine ganze Reihe an Kulturkreisen in sich versammelt. Sie haben in Kairo Englisch und Französisch studiert. In Augsburg haben Sie dann nochmal Politologie studiert. In Japan haben Sie Japanisch studiert. Bis 2009 auch an der Universität in München gearbeitet und geforscht. So, und jetzt sind Sie freier Publizist. Sie schreiben Bücher und Sie halten Vorträge. Und jetzt treffen Sie hier in Deutschland als Kritiker, auch unter anderem Kritiker des Islam, auf ganz unterschiedliche und mehrere Interessengruppen. Auf welche Interessengruppen, auf welche unterschiedlichsten Interessengruppen treffen Sie hier in Deutschland als Vortragender?
Ich bin zuerst die Stimme derer, die nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Das sind die kritischen, liberalen Muslime, die eine Verletzung in der islamischen Welt erlitten habe und ihre Länder verlassen mussten, weil sie unter Scharia gestellt worden oder weil sie gegen die Gesetze des Islam verstoßen haben, weil sie als Frauen zum Beispiel in der islamischen Welt nicht ihre Rechte genießen konnten. Und für diese Menschen bin ich sehr wichtig, weil ich ihre Stimme bin. Auf der anderen Seite treffe ich auf gläubige Muslime, die gar keine Kritik an ihrer Religion dulden. Sie sind es gewöhnt, vor allem im Westen, dass man den Islam nicht kritisieren darf. Man darf zwar alle anderen Religionen kritisieren, man darf zwar Jesus zeichnen und Filme über ihn machen, Moses zeichnen und Filme über ihn machen, aber wenn es um Mohammed geht, dann ist es eine Tabu. Da wurden sie ein bisschen verwöhnt. Und die erpressen die deutsche Gesellschaft damit, dass man den Koran nicht kritisieren darf und Mohammed nicht kritisieren darf. Und ich verstehe diese Leute. Eines Tages war ich ja selber Muslimbruder und ich kann in ihre Schuhe stecken. Aber trotzdem brauchen diese Menschen auch Herausforderung. Ich schreibe meine Bücher nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Arabisch. Meine Bücher gibt es in 15 Sprachen, darunter auch Persisch, Kurdisch, Arabisch, Bengali. Und die Muslime lesen meine Bücher, sie sehen meine arabischen Videos. Und ich erlebe gerade, dass ich mehr Unterstützung aus der arabischen Welt bekomme als aus Deutschland, weil die jungen Muslime in der arabischen Welt sind nah an der Misere heran. Sie sehen, dass der Islam, vor allem der politische Islam, eine negative Rolle bei der Wirtschaft und bei der Politik und beim Zusammenleben in ihrem Land spielt. Und deshalb verstehen sie meine Kritik und halten mich für einen Aufklärer. Hier benutzt man den Begriff Islamkritiker, um ein bisschen mich zu degradieren und meine intellektuelle Arbeit zu schmälern. Ich treffe auf Linksliberale oder Linke, die meine Kritik nicht gut finden, weil sie sich als Verbündete der Muslime, das ist die neue Arbeiterklasse für die Linken, mhm. Das ist die neue dritte Welt sozusagen, die Linken dann unterstützen, Proletariat und so weiter. Und sie sehen die Muslime als Verbündete im Kampf gegen den Kapitalismus, obwohl die Muslime sind nicht weniger kapitalistisch als die anderen. Und ich treffe natürlich auch auf Rechtsradikale, die mich gerne als einen Kronzeugen haben wollen, den sie gegen Migranten verwenden können. Aber ich sage diesen Leuten immer, ich übe Kritik gegen Dogmen und gegen Gedanken und ich nehme Menschen ihre Würde nicht. Ich kann Muslime respektieren, aber ich muss nicht gleichzeitig alles respektieren, woran sie glauben. Ich kritisiere die Gedanken und das ist ein Menschenrecht. Ich kritisiere den Personenkult im Islam. Aber ich nehme Muslime selbst ihre Würde nicht ab und deshalb wehre ich mich auch gegen Applaus aus der falschen Seite. Aber man kann nicht verhindern, dass falsche Applaus manchmal von Ecken kommt, die man nicht unbedingt gut heißt.
Auf diesem Punkt würde ich gerne nochmal weiter zu sprechen kommen, denn Sie sind für mich auch jemand, der regelmäßig so die sogenannten großen Konfliktlinien in Deutschland überquert, immer hin und her. Sind Sie schon mal damit konfrontiert worden, dass wenn Sie bei den einen gesprochen haben, die anderen sagen, nee, jetzt können wir den nicht mehr einladen? Also was haben Sie so für Erfahrungen mit der, ich nenne es mal Brandmauer, die wir ja auch in der Gesellschaft haben, hier in Deutschland?
Ich wurde von allen politischen Parteien eingeladen, um Vorträge zu halten, außer der linken Partei. Also die Grünen, die SPD, die CDU, CSU, die FDP und die AfD haben mich eingeladen und ich habe alle Einladungen angenommen. Und bei jedem Vortrag beginne ich damit, die Partei, die mich eingeladen hatte, zu kritisieren. Das, was mir nicht gefällt, an dieser Partei zu sagen. Das ist meine Pflicht als Intellektueller. Ich bin kein Kronzeuge und ich bin kein Wahlhelfer, sozusagen, oder Wahlkampfhelfer. Und es gibt für mich keine Tabus. Ich erinnere mich, als ich die erste Einladung von der AfD bekommen habe, da haben viele Freunde, Schriftsteller gesagt, mach das nicht, nein, das darfst du nicht machen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Ich bin ein Schriftsteller, ich habe noch nie einen AfD-Politiker persönlich gesehen. Ich muss zu denen gehen und mit ihnen persönlich reden, um mir ein Bild zu machen, wenn ich über die AfD schreiben will, dann verlasse ich mich nicht auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über die AfD. Ich will mit der AfD persönlich sprechen. Und das kann man auf Video sehen, als ich in München bei der AfD auftrat. Da waren die AfD-Leute nicht begeistert von meiner Rede. Unter uns gesagt, sie haben mir sogar das Honorar verweigert, weil ich das nicht das gesagt habe, was sie erwartet habe. Das war mitten in der Flüchtlingskrise und sie wollten, dass ich über den Islam spreche. Und ich habe nicht über den Islam gesprochen, sondern über den Ton der Flüchtlingsdiskussion gesprochen. Und ich habe der AfD gesagt, die Stimmen, die man mit Angst und Wut gewinnt, wird man auch mit Angst und Wut verlieren. Das ist keine gute Investition und gerade in Deutschland darf man diese Politik nicht betreiben. Ich kritisiere die Migrationspolitik der Bundesregierung. Ich kritisiere den Islamismus. Aber wenn ich einen Ton benutze, der die Menschenwürde verletzt, der nicht Vernunft, sondern Wut und Hass bei den Wählern schürt, das ist für mich keine gute Basis für Politik. Das habe ich gesagt, aber trotzdem wurde ich überall danach als Freund der AfD, sogar als AfD-Wähler denunziert und diffamiert. Und das ist Deutschland. Es gibt ganz wenige Freigeister, die diese Mauern zwischen den politischen Fronten überqueren können, aber als Freigeist, als Freidenker, als Schriftsteller muss ich das tun, um tatsächlich transparent zu schreiben. Ich vertrete keine Gruppe, ich bin zwar links sozialisiert worden, aber ich bin jetzt weder links noch rechts, ich bin geradeaus.
Und jetzt nach diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, glauben Sie, es käme nochmal zu so einem Vortrag? Da gehören ja immer zwei dazu. Also einmal müsste man Sie wieder einladen wollen und zweitens müssten Sie auch sich dazu bereit erklären, weil das ist ja dann im Endeffekt die Königsdisziplin eines Mannes oder eines Menschen, der einen Meinungskorridor weiten will, eben auch diesen Diskurs weiterzuführen.
Also ich wurde danach mehrmals von der AfD eingeladen und ich habe diese Einladung nicht mehr angenommen, weil ich diese Erfahrung in München gemacht habe, dass diese Menschen nicht unbedingt Diskurs suchen, sondern sie brauchen einen Kronzeugen. Und wenn ich nicht das genau sage, was sie wollen, dann bin ich persona non grata, dann ist diese Partei für mich auch Partei non grata geworden.
Sie sind selbst als Mann mit Migrationshintergrund in Deutschland im Prinzip eine Minderheit. Sie stehen jetzt allerdings auch noch unter Personenschutz. Das Schwierige ist, ich möchte Ihnen eigentlich, Herr Abdel-Samad, die Frage stellen, hatten Sie eigentlich schon mal als Mann mit Migrationshintergrund in Deutschland schon mal das Bedürfnis nach mehr Schutz? Sind Sie schon mal als vermeintlicher Ausländer angegriffen worden, haben gedacht, hier braucht es mehr Schutz?
Ich erinnere mich nach dem 11. September, Da war die Situation sehr angespannt. Ich war noch Student in Augsburg und ich saß in der Straßenbahn. Ich war auf dem Weg zurück im Zug von München nach Augsburg eigentlich. Und da kam ein Fußballfan auf mich zu, der, ich sah die Schale von 1860 München. Und er kam auf mich zu und dann hat geschrien, war offensichtlich betrunken, hat geschrien, scheiß Ausländer, was machst du hier? Und ich hatte Angst, ich war neu im Land, aber ich musste mir was überlegen, um aus der Klemme zu kommen. Und ich habe ihm gesagt, ich kam nach Deutschland, weil ich ein 60er-Fan bin. Dann hat er gesagt, was? Woher kommst du? Ich habe gesagt, aus Ägypten. Dann hat er gesagt, gibt es überhaupt in Ägypten 60er-Fans? Und dann habe gesagt, natürlich, also die 60er, das ist ja die wahre Mannschaft und die Münchner, die sind nur scheiß Millionäre. Und dann saß er neben mir und wurde innerhalb von Sekunden mein Freund. Und da musste ich danach wirklich sehr lange nachdenken, ist das wirklich Rassismus oder Mangel an Kommunikation? Dieser Mann hasste nicht Ausländer. Er hatte eine Idee in seinem Kopf über Ausländer. Aber in dem Moment, als er einen gemeinsamen Nenner zwischen ihm und mir fand, war ich nicht mehr sein Freund. Und darüber mussten wir lange nachdenken. Wir stempeln Menschen als Rassisten ab, ohne zu wissen, worum es wirklich geht. Es ist Mangel an Kommunikation, Mangel an Verständnis, Mangel an Empathie, Mangel an einen Vermittlungsraum. Das haben wir nicht mehr. In diesem Kulturkampf von rechts und links, Islamisten und Radikale, da haben wir keinen Vermittlungsraum mehr, wo wir ehrlich miteinander reden können über alles, über Differenzen, über das, was uns verbindet. Und ja, danach hatte ich keine Angst mehr vor solchen Angriffen. Ich hatte danach keine Angst. Ich hatte ein paar Mal solche vermeintlich rassistische Angriffe, aber ich konnte sie abwehren, weil ich meine innere Haltung dazu geändert habe.
Sie kritisieren ja in Ihrem Buch Der Preis der Freiheit auch diesen Multikulturalismus. Sie sagen, Multikulturalismus bedeutet, Minderheiten quasi als Opfergruppen zu deklarieren und ihnen unbedingten Schutz und auch so eine Doktrin auf Schutz für diese Gruppen zugestehen zu müssen. Und Sie sprechen davon einer Opferhierarchie. Also je mehr Minderheit man ist, desto mehr Anspruch auf Schutz hat man. Ich persönlich müsste eigentlich schon fragen, was ist denn eigentlich falsch daran?
Es gibt einen Unterschied zwischen Multikulturalität und Multikulturalismus. Multikulturalität ist eine gelebte Realität, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen gemeinsam leben. Aber Multikulturalität setzt einen gemeinsamen Nenner voraus. Das Wichtigste ist erstmal der gemeinsame Nenner und nicht die Unterschiede. Bei Multikulturalismus, da ist Ideologie dabei und eine Hierarchisierung. Weiße Menschen ganz unten, ganz oben, je nachdem, wie viele Minderheitenanteile man hat. Am besten ist man ein jüdisch-muslimischer Schwarzer aus Lateinamerika oder sowas. Dann ist es, und vielleicht ist man transsexuell noch dazu, dann ist es top. Dann hat man eigentlich den besten Schutz in diesem Land. Es gibt überhaupt nichts Falsches daran, dass der Staat die Minderheiten schützt. Das ist die Pflicht des Staates. Aber der Schutz der Minderheit muss nicht auf Kosten der Mehrheit geschehen. Das ist A. Der Staat darf nicht die Deutschen irgendwie alles stumpf oder alles fundamentalistisch oder alles rechtsradikal abstempeln, wenn sie stolz sind auf ihr Deutschsein oder alles Christsein. Aber gleichzeitig ermutigt der Staat, alle anderen Möglichkeiten ihrer Religionen und ihrer Kulturen auszuleben. Das schafft keinen friedlichen Zusammenleben, sondern das schafft Spannung und Kultur. Kampf. Und genau das kritisiere ich. Wir sind eine Minderheit, ja, der Staat sollte Minderheiten schützen, aber mittlerweile hat jeder in Deutschland das Gefühl, dass er zu einer Minderheit gehört, die schutzbedürftig ist. Und das ist keine gute Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Wenn die Menschen nicht mehr miteinander kommunizieren und verhandeln und hadern, sondern sich auf den Staat verlassen, um alle Konflikte zu lösen und sie versuchen, die Autorität des Staates zu nutzen, um selber nicht kritisiert zu werden. Sie wollen nicht nur ihre Menschenrechte schützen, sondern sie wollen auch ihre Meinungen und ihre Gedanken schützen. Und da beginnt schon das Problem für mich.
Wissen Sie, Herr Samad, dass, was für mich am erstaunlichsten ist, ist, dass das ein Mensch sagt, der ja unter dem höchsten Grad des Schutzes leben muss. Also Sie müssen mit Personenschutz leben, Sie brauchen Schutz vor radikal-islamischen Minderheiten in Deutschland, also in einem Deutschland, das eben Minderheiten dezidiert schützt. Das hat dazu geführt im Prinzip, dass Sie auch in Deutschland hier verfolgt werden. Viele Menschen können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, unter Personenschutz zu leben. Können Sie es vielleicht noch mal in wenigen Sätzen erläutern?
Es ist eine Kränkung für mich, als ich zum ersten Mal zum Beispiel einen Vortrag gehalten habe mit einer schusssicheren Weste. Ich hielt das für einen Angriff auf meine Würde als Schriftsteller und als Mensch und als Europäer auch. Ich dachte, wir haben sowas hinter uns gelassen in Europa, dass die Aufklärung nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn ich 7 Polizisten brauche, um ein Stück Brot zu kaufen, das tut schon weh. Wenn ich keine Privatsphäre mehr habe, nicht mehr an einem Café auf der Straße sitzen kann im Sommer, auf Kino- und Theaterbesuche verzichten muss, weil das viel Aufwand mit sich bringt. Mein Leben steht auf dem Kopf und es ist ein Dauerausnahmezustand und ich weigere mich, das als einen Normalzustand zu akzeptieren, auch nach 11 Jahren nicht. Wir alle dürfen sowas nicht als einen Normalzustand betrachten, dass ein Schriftsteller um sein Leben fürchten muss, nur weil er seine Meinung kundtut.
Sie haben über den Islam geschrieben, über den Propheten Mohammed. Sie haben aber auch über sich selbst geschrieben. Und man merkt in Büchern an, Sie schreiben sich sozusagen frei. Also Sie schreiben auch, Sie bewältigen, denke ich, beim Schreiben auch einige Dinge, die Sie erlebt haben oder mit denen Sie selber gerade kämpfen. Das macht das, was Sie schreiben, sehr echt und sehr nahbar und auch radikal offen. Also es ist schon sehr erstaunlich. Und Sie haben sich damit aber quasi auch in ein Gefängnis hineingeschrieben. Das, was Sie geschrieben haben, würde ich denken, bietet wahrscheinlich Diskussionsstoff für die nächsten 100 Jahre. Das ist also für die Gesellschaft sicherlich sehr relevant. Aber was denken Sie, glauben Sie, dass Sie irgendwann mal nicht mehr schreiben werden? Dass Sie irgendwann sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr?
Ich schreibe gegen die Verzweiflung und gegen die Enttäuschung. Aber ich schreibe in erster Linie, um mich selbst zu verstehen, um die Welt, in der ich lebe, zu verstehen, um die Gesellschaft, in der ich lebe, zu verstehen. Und solange ich nach dem Verstehen durste oder suche, dann gibt es immer Auswege. Vielleicht werde ich Polizeischutz nie wieder los. Vielleicht bleibe ich in dieser Bewegungsunfreiheit stecken, aber ich versuche das, was ich physisch verloren habe, geistig wieder gut zu machen, indem ich noch freier bin. Ich lasse nicht mehr zu, dass Wut meinen Schreibstil irgendwie bestimmt. Diejenigen, die die letzten Bücher von mir gelesen haben, haben mir gesagt, wir haben das Gefühl, dass du intellektuell greif bist, dass du nicht mehr wütend bist. Und ich hoffe, dass ich auch weiterhin ohne Wut schreiben kann, aber nach wie vor haarscharf und transparent, weil das ist ein Kontrakt zwischen mir und dem Leser, dass ich dem Leser genau sage, was ich denke und nicht wie die Politiker, die genau wissen, wo die Probleme sind, aber sich scheuen, die Wahrheit auszusprechen, sonst verbrennen sie einige Wähler.
Hamed Abdel Samad, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Mein Name ist Julia Hämmerling. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag und auf Wiederhören.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.